Päpste mögen Haustiere durchaus. Und zwar jetzt nicht, wie Sie vielleicht meinen, Hunde oder Katzen. Nein, Päpste mögen Zierfische. Wie ist das eigentlich mit den Tieren im Vatikan? Das hat sich Vatikanexperte Ulrich Nersinger gefragt und jetzt ein Buch über große und kleine Tiere im Vatikan geschrieben. Es heißt Die Arche Petri. Ulrich Nersinger ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Ja, hallo.
Welche Päpste hatten denn Zierfische und wissen Sie, warum die so beliebt waren?
Ja, wir haben im vergangenen Jahrhundert Benedikt den 15., der in der Zwischenkriegszeit lebte und der ein sehr engagierter Friedenspapst war. Und er hatte einige Dokumente einmal vorbereitet, die etwas außergewöhnlich waren. Und die stießen also bei einigen Kardinälen so nicht so auf Gegenliebe. Und es kam zu einem heftigen Austausch im Apostolischen Palast. Die Kritik der Monsignori prasselte auf den Papst hernieder. Der Papst wurde dann doch etwas unwillig, blieb aber ruhig und sagte dann zu den Monsignori und Kardinälen, die anwesend waren, sie sollten mal mit ihm kommen in sein Arbeitszimmer. Er führte sie in sein Arbeitszimmer und zeigte dann auf ein Aquarium mit Zierfischen und sagte: Das, verehrte Monsignori, sind die Geschöpfe, die ich am liebsten habe. Sie reden nie. An dieser schönen Geschichte kann man sehen, dass also die Päpste durchaus Haustiere hatten. Und Zierfische waren eigentlich noch die, könnte man sagen, gewöhnlichen Haustiere. Wenn man einige Jahrhunderte zurückgeht, trifft man sogar auf Elefanten oder auf noch exotischere
Darauf kommen wir gleich
Geschöpfe.
noch zu sprechen. Es gab ja mal das Gerücht, dass auch Papst Benedikt eine Katze gehabt habe, aber das ist ein Gerücht gewesen,
Das
oder?
ist ein Gerücht gewesen.
Wie ist das? Wie sind Sie darauf gekommen, von großen und kleinen Tieren im Vatikan, die Arche Petri, ein Buch über Tiere im Vatikan zu verfassen?
Man stößt im Vatikan permanent auf Tiere, und zwar in allen möglichen Dimensionen, auf allen möglichen Ebenen und auch an sehr unmöglichen Plätzen. Man braucht sich zum Beispiel nur einmal die Wappen der Päpste anzuschauen. Ein Großteil der Wappen beinhaltet Tiere. Wir finden Drachen, wir finden Falken, wir finden Löwen, wir finden alle möglichen Tiere. Aber nicht nur in den Wappen, sondern auch in den Kunstwerken. Man braucht nur in den Petersdom zu gehen. Dort sieht man den prachtvollen Bernini. Hochaltar mit dem prachtvollen Baldachin. Und das ist so ein wirklich sehr schönes Beispiel, wie Tiere eigentlich sogar den ganzen Lebensbereich eines Papstes mit einschließen können. Das Wappentier der Barberini sind die Bienen gewesen. Und diese Bienen findet man an unzähligen Stellen an diesem fantastischen und großartigen Baldachin. Sie krabbeln sogar auch so ein wenig an den Säulen hoch, sodass man fast von einem Bienenkorb reden kann. Aber nicht nur dort sind die Bienen der Barberini zu sehen, sondern auch, wenn man in den Vatikan hineingeht, da findet man einen Bienenbrunnen. Aber sogar reale Bienen hat dieser Papst im Vatikan eingeführt. In der Sommerresidenz Castel Gandolfo ist er der Begründer der Bienenzucht geworden.
Ja, also es gab die Tiere nicht nur auf Wappen und in der Kunst, sondern es gab sie auch ganz real. Zierfische, darüber haben wir gesprochen, sind ja recht klein. Viel größer und bekannter, Sie sprachen es gerade schon kurz an, war ja der legendäre Elefant Hanno. Leo X. hat ihn geschenkt bekommen und der Papst soll sogar geweint haben, als Hanno gestorben ist. Stimmt das?
Ja, also das ist belegt. Dafür haben wir sogar also Niederschriften und Chronisten haben das festgehalten. Man muss wissen, die Familie des Papstes, die Medici, waren sie Begründer eines kleinen Zoos in ihrer Heimatstadt. Und so war der Papst wirklich an diese Möglichkeiten, exotische Tiere zu sehen und zu haben, gewöhnt. Aus Anlass der Thronbesteigung von Leo X. hat dann Portugal dem Papst einen Elefanten geschenkt, und der Papst war also wirklich mehr als nur begeistert. Und es gibt sehr, sehr viele schöne Geschichten um diesen Elefanten, um Hanno, wie er dann genannt wurde.
Haben Sie eine Geschichte für uns? Eine Geschichte. Soll ja eine Sensation gewesen sein in Rom,
Ja,
dieser Hanno.
ja,
Er war
es,
ein Superstar damals.
und es war auch ein durchaus soziales Projekt des Papstes, denn die Leute konnten dann später jeden Sonntag in den Vatikanischen Gärten Hanno besuchen und die Kunststücke, die er vorbrachte, sehen. Allein schon die erste Begegnung war ein Erlebnis. Diese portugiesische Gesandtschaft, die den Elefanten nach Rom brachte, wurde dann vom Papst feierlich empfangen, und man hatte Hanno instruiert, dass er so eine Art Kniefall macht, also eine Art Kniebeuge vor dem Papst. Das war das Erste, was den Papst entzückte. Und dann wollte man dem Elefanten auch eine Erfrischung geben. Man stellte ihm einen Eimer mit Wasser dar. Und dann passierte etwas völlig Unerwartetes. Hanno nahm das Wasser auf mit dem Rüssel und statt es herunterzunehmen, zu sich zu nehmen, hat er es dann also wie ein Aspergill über die ganze Prälatenschaft, über die Kardinäle, über den päpstlichen Hof ausgespritzt. Die portugiesischen Gesandten erblassten, sie hatten also Angst, dass das zu einem Eklat größten Ausmaßes war. Aber dann sahen sie auf einmal einen Papst, der sich wirklich seinen, Leo X. war etwas stark gebaut und hatte einen Bauch, seinen kugelrunden Bauch vor Lachen hielt.
Ja, man merkt es jetzt schon an den Anekdoten, ihr äußerst unterhaltsames Buch über Tiere im Vatikan ist eigentlich auch ein Geschichtsbuch. Das heißt, sie blicken weit zurück in die Geschichte. Ganz weit zurück, bis zu den Stechmücken in den vatikanischen Sümpfen. Was hat es denn mit diesen Mücken auf sich?
Ja, man muss bedenken, dass der Vatikan in der Zeit, in der also auch doch noch die römischen Kaiser ihre Spiele veranstalten, also als Petrus dort starb, war diese Gegend nicht sehr geschätzt. Also wenn man einmal die römischen Schriftsteller dieser Zeit nimmt, die sprechen dann von einer sehr unguten Gegend, von Infamibus Locis Vaticanis, also von den unglaublichen, infamen Gegenden, voller Stechmücken. Es war eine Art Sumpflandschaft und dann müssen unwahrscheinlich viele Schlangen dort gelebt haben. Dadurch war diese ganze Gegend auch verrufen.
Aber Schlangen, Stechmücken vielleicht noch, aber Schlangen gibt es jetzt keine mehr, oder?
Es gab sie noch vor fast 100 Jahren, also noch weniger als vor 100 Jahren, als 1929 Papst Pius XI. Eines Tages bei einem Spaziergang sah der Papst, wie auf dem Weg einige Schlangen, so kleine Schlangen, sich schlängelten. Und man versprach dem Papst, diese Tiere sofort zu töten. Er sagte aber, nein, lasst die nur. Wir haben hier in so vielen Muttergottesstatuen im Garten, da wird uns schon nichts passieren. Und um die wirklichen Schlangen im Vatikan, da kümmere ich mich selber drum.
Das sind die wilden Tiere, Krokodile, Schlangen, aber es gab auch viele Tiere, die im Dienst des Vatikans standen, die Pferde zum Beispiel. Und bis heute, stimmt das, kann man im Vatikan noch sehen, wo die früher angebunden worden sind?
Ja, wenn man in den Damasushof, wo heute noch die großen Staatsempfänge stattfinden, kann man an einer der Wände kann man noch einen Haken entdecken. Und dieser Haken war dazu da, dass die Pferde der päpstlichen Dragoner dort angebunden werden konnten. Denn die Dragoner übergaben dann im alten Kirchenstaat, also vor 1870, überbrachten die Audienzeinladungen oder wichtige Kurierpost nach Rom. Und von daher ist immer der Haken noch vorhanden.
Das muss man sich früher auch ganz anders vorstellen beim Segen Urbi et Orbi oder größeren Ereignissen. Da kamen die Leute natürlich mit der Kutsche.
Ja.
Auch bis an den Vatikan herangefahren, nicht? Da musste man die Pferde natürlich auch ruhig halten. Gab es sich auch Zwischenfälle oder so?
Ja, es war gefährlich. Also wenn man einmal die Rom-Geschichten oder Rom-Beschreibungen von Goethe, von Lord Byron, von Charles Dickens oder von anderen, also berühmten Rom-Reisenden liest, wird man immer darauf stoßen, dass also diese riesigen Mengen von Kutschen, die dann beim Segen Urbi et Orbi dort standen, also beeindruckend, aber auch gefährlich waren. Und es gab sogar päpstliche Gesetze, die verboten, dass man, wenn man einmal stand, sich bewegte, weil natürlich die Sonne sich änderte und bestimmte Leute wollten natürlich dann also im Schatten sein und befahlen dann ihren Kutschern, die Position zu ändern. Und das führte regelmäßig zu Unfällen, manchmal auch zu schwer Verletzten, sogar zu Toten. Und da gab es also wirklich ein sehr scharfes Verbot, das sogar die Exkommunikation androht oder die Verbannung aus dem Kirchenstaat.
Die Vatikanischen Gärten, Sie haben es bereits angesprochen, kleinere Schlangen gibt es bis heute dort wahrscheinlich noch. Die sind aber besonders bekannt wegen ihrer Vielfalt an Vögeln. Stimmt es? Gibt es da mehr Vogelarten als in jedem anderen Park Roms?
Ja, es gab vor einigen Jahren, war der höchste Laienverantwortliche im Vatikan, der Marchese Sacchetti, der ein leidenschaftlicher Vogelliebhaber, ein Ornithologe war, ist jeden Tag nach seinem Dienst mit einem Notizblock und einem Bleistift durch den Garten gezogen und hat beobachtet, welche neuen Vögel sich dort niedergelassen hatten. Und er führt es daraufhin zurück, dass erst einmal wirklich die Vatikanischen Gärten eine Oase in Rom waren und dass es natürlich auch viele Verstecke gab für oder Nistplätze für die Vögel, wo sie nicht gestört wurden.
Nun, wie ist das? Wir haben gehört, es gab und gibt viele Tiere im Vatikan. Die Päpste, viele Päpste waren sehr tierlieb. Wie geht die katholische Theologie denn damit um? Wurden oder werden die Tiere auch gesegnet? Dort die Pferde zum Beispiel, die dort damals kamen?
Ja, also wir haben das relativ früh. Wir können nicht genau festlegen, eruieren, wann es geschah, aber das ist schon recht früh bekannt. Also einer dieser großen Tiersegnungstage ist der Tag des heiligen Antonius, also bei uns im Rheinland ja als Ferkustyn bekannt. Da fand traditionell in Rom die Tiersegnung statt. Erst einmal außerhalb des Vatikans in der Nähe von Santa Maria Maggiore. Und nach einiger Zeit ist es in die Innenstadt gewandert und heute finden die Tiersegnungen dann eben am Festtag des Heiligen im Januar auf dem Vorplatz von St. Peter statt.
Und da kommen dann die Leute mit ihren Hunden, Katzen, Ponys.
Ja, also es ist also aber nicht nur der Segen, sondern dann die italienischen Tiervereine, der Landwirtschaftsministerium, alle Stellen haben Stände dann und man kann die Tiere auch kostenlos untersuchen lassen, man kann sich beraten lassen. Also es ist so ein richtiges Tierfest geworden und man kann alle möglichen Tiere hinbringen, also vom Kleinvieh bis zum Pferd oder größere Tiere, wenn man sie hätte.
Muss nachher nur der Platz wieder gereinigt werden,
ja.
Verschmutzt ist. Wie ist das denn? Haben Tiere eine Seele? Was sagen da die Päpste und der Vatikan? Schwierige Frage, oder?
Ja, also die Päpste haben sich eigentlich immer als sehr tierlieb gezeigt. Und auch Rom ist eine Stadt eigentlich der Tierliebhaber. Aber man hat doch immer gewusst, dass die Tiere ein Teil der Schöpfung sind, dass sie unseren Respekt verdienen. Aber dass sie eine Seele haben, hat man dann doch gesagt, ist doch etwas, was zu weit führt. Aber es ist eben ein großer Respekt vor den Tieren da. Das zeigt sich auch in der letzten Enzyklika des Heiligen Vaters, wo er das ganz stark zum Ausdruck bringt.
Nun haben Sie ein Lieblingstier im Vatikan. Sie haben lange geforscht, viel dazu gearbeitet. Ist es der Elefant Hanno oder die Bienen der Barberini? Gibt es Tiere, die für Sie ganz besonders wichtig sind, die Ihnen am Herzen liegen?
Ja, eigentlich ein Schädling liegt mir nicht am Herzen, aber das fand ich sehr interessant und auch teilweise dann auch sehr lustig. Wir haben ein großes Problem im Vatikan, das ist die Existenz des Rüsselkäfers, des roten Rüsselkäfers, der vor allen Dingen ein großer Feind der Palmen ist im Vatikan. Und man hat dann vor einiger Zeit eine Aktion gestartet. Die großen Palmenstädte in der ligurischen Küste haben dem Papst eine Taskforce zur Verfügung gestellt, weil dort also die Palmen ja auch immer gefährdet sind. Und man hat vor allen Dingen zwei Maßnahmen ergriffen. Das sind Duftfallen und das sind Radiofrequenzchips. Und diese Radiofrequenzchips haben vor einiger Zeit für große Aufregung bis hin ins Weiße Haus gesorgt. Als Präsident Bush seinen Abschiedsbesuch in Europa durchführte, hat ihm Papst Benedikt XVI. Als Dank für die freundliche Aufnahme damals in Washington gesagt, nein, ich empfange ihn nicht im Apostolischen Palast, sondern in den Vatikanischen Gärten. Dann machen wir einen kleinen Spaziergang durch die Gärten bis hin zur Luftgrotte. Und natürlich ist es dann immer die Aufgabe auch der vatikanischen Polizei und dann natürlich auch vor allen Dingen des Secret Service, diesen Weg abzusichern. Und die vatikanischen Gendarmen gingen dann mit den Secret Service Agenten durch die Gärten und dann wurden die Agenten immer nervöser, weil sie an Bäumen etwas blinken sahen. Also sie zuckten dann auch ihre Funkgeräte und wollten schon ihre Oberen informieren und waren also ganz aufgeregt, bis ihnen dann die vatikanischen Gendarmen erklären konnten, dass es eben diese Frequenzchips sind, die also dann die Gefahr auch für den Papst und für Präsident Bush auf einen eventuellen Angriff der Rüsselkäfer bannen sollten.
Mir hat ja ganz besonders gefallen, dass es einen Papst gab, der sogar, ja man kann sagen, ganzen Zoo dort in den vatikanischen Gärten eingerichtet hat. Richtig mit exotischen Tieren, Gazellen zum Beispiel gab es da.
Ja, das war Leo XIII. Papst Leo XIII. War ja der erste Papst, der sein ganzes Pontifikat nach dem Ende des Kirchenstaates im Vatikan verbringen musste. Und dann haben viele Katholiken gesagt, wenn der Papst jetzt nicht mehr hinaus kann und sich als Gefangener des Vatikans betrachtet, dann bringen wir die Welt in den Vatikan hinein. Die französischen Katholiken haben dem Papst eine Nachbildung der Luftgrotte erbaut und andere haben gesagt, wir bringen ihn in die Tierwelt hinein. Und der Papst war ein großer Tierliebhaber und so kamen Gazellen, Perlhühner, es kamen alle möglichen Tiere und man wollte ihm sogar einen kleinen Löwen schenken. Und dann hat der Papst in Anspielung auf seinen Namen gesagt, ob denn nicht schon ein Löwe im Vatikan reiche, Leo.
Und dann ist er auch mal von der Gazelle angesprungen worden. Und da hat er auch
gesagt,
sehr pointiert geantwortet.
Ja, er hat also auch gesagt, also ein Löwe hat doch keine Angst vor einer Gazelle. Also er hat dann ist dann sehr spielerisch und sehr nett mit seinem Namen umgegangen und hat das also auch auf diese Tierwelt dann angewendet.
Ich muss Ihnen sagen, mein Lieblingstier, das mir besonders in Erinnerung geblieben ist, gar nicht so lange her, ist ja jene Taube, es war, glaube ich, ein Angelus mittags, die gar nicht fortfliegen wollte, sondern immer wieder zurück zum Papst flog.
Die kommt auch vor und das ist eigentlich noch die nette Variante, aber wir haben ja auch in den letzten beiden Jahren die etwas brutalere, ja fast krimimäßige Variante erlebt, wo dann also die Tauben, die der Papst zum Weltfriedenstag nach dem Angelusgebet fliegen lassen wollte, dann von Raben und von Möwen angegriffen wurden, sogar mit blutigen Wunden ist eine der Tauben dann gelandet. Das zeigt aber auch, dass also auch im Vatikan es keine heile Tierwelt gibt, sondern dass da wirklich die ganze Fülle des menschlichen und tierischen Lebens sich dann entfaltet.
Wir könnten noch Stunden so weiter reden über die Tiere im Vatikan. Also bis hierhin vielen Dank, Ulrich Nersinger. Der Vatikan-Experte hat ein Buch über große und kleine Tiere im Vatikan geschrieben, die Arche Petri, so heißt das Buch. Und wenn man im Index nachschaut, dann findet man wirklich alles, vom Pfau bis zum Pferd, vom Huhn bis zum Hund, wirklich alle Tiere, die auch auf der Arche Noah waren und sich jetzt in diesem unterhaltsamen und lehrreichen Buch wiederfinden. Das Buch Die Arche Petri von großen und kleinen Tieren im Vatikan ist im Verlag Petra Kehl erschienen. Das Taschenbuch kostet 8,90 Euro, ist also das ideale Geschenkbuch. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.